Herzlich willkommen zum Total is to Sell Podcast, der Strategie- und Storytelling-Podcast für Führungskräfte, die endlich richtig verstanden werden wollen, um ihre eigene Strategie bestmöglich umzusetzen. Hier dreht sich alles rund um ihre eigene Story und Strategie für ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Crime-Lesung. Und zwar gehen ja mal die ganzen Bücher durch, nicht nur Clara Vidalis, sondern die Thriller von mir. Und es gibt jetzt mal eine kleine Zwischensituation, das ist nämlich Skin. Skin war ein Standalone. Wir hatten damals gesagt, wir machen mal irgendwas anderes als Clara Vidalis. Clara Vidalis war damit ja nicht weg vom Fenster, wie ihr alle wisst, sondern kam dann auch relativ schnell wieder mit dem Totenzeichner, Clara Vidalis 4. Aber das hier ist also Skin, und da geht es darum, dass ein junger Studierender, der also Absolvent, in einer Unternehmensberatung anfängt. Das haben auch viele, und ich habe ja selber mal in der Beratung bei Boston Consulting Group gearbeitet, und viele Kollegen bei BCG, also BCG ist Boston Consulting Group, die haben das auch gelesen und gesagt, Mensch, toll, da habe ich ja so viele Sachen wiedererkannt, das ist ja richtig unser Business. Aber der Christian heißt der Protagonist, der ist so richtig im Stress und weiß eben nicht genau, was es eigentlich jetzt noch war und was nicht. Er schmeißt da auch so Sachen ein und bekommt immer ganz seltsame Postings und Botschaften, wo Leichen versteckt sind. Und da spielt Haut eine Rolle. Haut kann man ja auch bei Leichen von den Fingern abziehen. Und da kann man natürlich dann gewisse Sachen mitmachen, vielleicht auch was so Richtung Fingerabdrücke angeht. Und deswegen Skin, deswegen hier auch dieses Skin, wo das hier so runterläuft, sieht irgendwie toll aus. Damals bei Bastei Lübbe erschienen, auch als Vox Top Thriller. Wir werden auch nochmal auf die Werbung bei Vox verlinken. Und ein Schlüssel, der dich zu einem grausigen Fund führt, ein Video, dessen Bilder du niemals vergessen wirst, ein Mörder, der deine dunkelsten Ängste kennt. Fesselnd wie ein düsterer Albtraum, der neue Thriller von Bestseller-Autor Veit Edson, war auch Spiegel-Bestseller. Und Andreas Gruber, kennt wahrscheinlich jeder von Todesfrist und solchen Romanen, österreichischer Bestseller-Autor mit ganz knallharten Thrillern, schreibt ein perfides Verwirrspiel, bei dem nicht so ist, wie es scheint, sagt Andreas Gruber. Das hat mich auch sehr gefreut. Und der Klappentext ist, am mächtigsten ist das Böse dort, wo man es am wenigsten vermutet. Das ist auch sicherlich so. Als Christian den Link zu dem Video anklickt, ist er entsetzt über das, was er sieht. Einen bis zur Unkenntlichkeit entstellten menschlichen Körper, der regungslos im Wasser eines Swimmingpools treibt. Das ist nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von seltsamen Ereignissen, die sich im Leben des jungen Unternehmensberaters plötzlich häufen. Doch als er sich der Polizei anvertraut, reagiert diese anders als erwartet. Christian hat das Gefühl, dass man ihm nicht glaubt. Als er weitere dieser grauenhaften Videos erhält, steht die Polizei plötzlich vor seiner Tür. Man hat herausgefunden, dass die E-Mails von seinem Account verschickt wurden. Und die Toten sind keine Fremden. Christian kannte sie alle. Also, was geht da ab? Wir schauen uns mal den Prolog an. Der Prolog ist wieder, wie bei mir üblich, wieder mal eine Wohnsituation wird beschrieben, die sicherlich in Schöner Wohnen auch inseriert werden könnte. Prolog. Im Flur war es dunkel, es roch muffig. Ein großer Freund der Hygiene war er ja nie gewesen, aber hier war es offenbar noch schlimmer geworden. In der Ferne, so sagte man, kommen die wahren Eigenschaften eines Menschen zum Vorschein, die guten und die schlechten. Hier offenbar nur die schlechten. Die Rollos waren heruntergezogen, die Sonne blinzelte durch die Spalten und brach sich in der abgestandenen Luft, die so ranzig war, dass man sie mit den Händen hätte greifen können. Im trüben Licht summten Fliegenschwärme. Schöner Wohnen würde hier keinen Preis vergeben. Blick in die Küche. Die Spüle randvoll mit Geschirr. Auf dem Küchentisch Konserven, Gabeln, schmutzige Servietten. Takeaway-Gerichte vom Chinesen. Eines davon noch halb voll. Zwei Essstäbchen ragten aus einem ekelhaften Mischmasch aus blau angelaufenen Nudeln und pelzigem Schimmel. Obendrauf ein wimmelnder Fliegenschwarm. Verdammt, wo kommen all die Viecher her? Lieber gleich weiter. Wo ist der denn nur? Lebt er wirklich in diesem Saustall? Der Gestank wurde noch schlimmer. Zeitungen und Magazine lagen auf dem Flur verstreut, so als sollte hier tapeziert werden. Doch tapezieren wäre sicher das Letzte, was dem Bewohner dieser Wohnung eingefallen wäre, auch wenn es bitter nötig war, denn die von Schimmel zerfressenen Tapeten hingen schwarzgrau von der Wand. Vorne das Wohnzimmer, die Jalousien halb geöffnet. Auf dem Tisch eine Ansammlung von Cola-Dosen, Bier- und Whiskyflaschen. Alle Bierflaschen leer, zwei Whiskyflaschen ebenfalls. In der dritten noch ein Fingerbreit Alkohol. Auf dem Tisch ein paar bunte Pillen und weißes Pulver. Oh Gott, er hat doch nicht etwa angefangen, Drogen zu nehmen. Getrunken hat er in letzter Zeit eh zu viel geraucht, sowieso, aber von Drogen hat er bisher die Finger gelassen. Eines dieser komischen Geräte zum Zigarettendrehen auf dem Tisch, daneben Blättchen, bröseliger Tabak, zwei kleine Tütchen, wahrscheinlich Marihuana oder Cannabis, Zigarettenasche im überquellenden Aschenbecher, Kippen auf Sofa und Fußboden, einige so festgetreten, dass sie wie ein Teil des fleckigen Teppichs aussahen. In der Tischmitte ein Handy, nur noch zu 10% geladen, voll mit Anrufen in Abwesenheit. Auch hier fliegen. Auf dem Boden, an der Decke, eigentlich überall. Klar, in so einer Messi-Wohnung wimmelt es von Fliegen, aber so viele? Links das Bad, dieser Gestank. Das war aber doch nicht der Gestank von Müll oder Schimmel oder der einer Wohnung, die zu selten gelüftet wurde. Nein, das war der Gestank von etwas anderem, etwas, das uralte Instinkte alarmierte, das einem sagte, hier ist etwas geschehen, was nicht geschehen durfte. Ein Griff an die Badezimmertür, kurzes Innehalten, durchatmen, Luft anhalten, Tür öffnen, grelles Licht im Bad. Mit einem Mal war alles klar. Wenn man in einem derart zugemüllten Saustall von Klarheit sprechen konnte. Aber jetzt war klar, was mit ihm war. Er war nicht verreist. Er war nicht verschollen. Er war hier. Er lag in der Wanne, tot. Leben konnte so jemand so etwas nicht mehr. Auch hier fliegen. Überall. Das Fenster stand auf Kippe und die nach außen dringende Luft hatte sie angelockt. Diese Mischung aus Schimmel, vergammelten Essensresten, ranziger Luft und Fäulnis. Ist das sein Gesicht? Es war kaum mehr zu erkennen, aber bei Gott, ja, es war sein Gesicht. Die Wahrheit war schlimmer als der Tod. Der aufgetriebene Körper befand sich teils über Wasser, teils unter Wasser. Der Oberkörper war mit Löchern übersät, durch die man die oberen Rippen sehen konnte. Die unteren schimmerten weiß durch das trübe Wasser. Das Gesicht grau, die Augen blind, die Zähne zu einem Grinsen gebleckt. Man sagte, Wasserleichen seien die schlimmsten Leichen. Stimmt. Die Hand lag halb auf dem Rand der Wanne, halb war sie unter Wasser. Waschhautbildung nannte man das. Verhornte Haut, die aufquoll und Wellen schlug. Bilder erschienen vor dem inneren Auge. Sie beide, gemeinsam auf der Brücke, gemeinsam in der Bahn, an der See, auf dem Balkon, Hand in Hand. Noch einmal kamen die Bilder. Die Hand in meiner Hand. Ich muss die Hand ergreifen. Es geht nicht anders, so wie früher, so wie immer. Ein Griff nach der Hand wie zu Lebzeiten, als letzte Geste. Auch wenn er verschwunden war, ein Teil von ihm war noch hier, so wie seine Hand. Dieses Gefühl, die tote Hand in der Lebenden, die Berührung, als wäre dadurch alles wie früher. Dann das Geräusch, als sich die Haut löste. Die Haut der Hand in meiner Hand. Erst dann wurde klar, was wirklich passiert war. Der Schrei gellte durch die Hölle des Bades und die Vorhölle des Flures. Für einen Moment stoben die Fliegenschwärme auf. Ihr helles Summen erfüllte die warme, feuchte, beinahe ölige Luft, die sich als dünner Film auf Haut und Kleidung legte. Die Wasseroberfläche zitterte. Dann ließen die Fliegen sich wieder nieder. Alles war wie vorher. Nur die abgelöste Haut der Hand lag auf dem Badezimmerboden. Ja, das wäre so ein bisschen schöner Wohnen. Die würden da halt keinen Preis vergeben. Ich guck mal, was ich mir damals zu den Lesungen aufgeschrieben habe. Da hatte ich auch dieses schöne Wort SAPWA. Sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Das wird in Unternehmensberatungen gerne gesagt, wenn man eben von einem Projekt wirklich erst noch keine Ahnung hat. Und es ist teilweise wirklich so. Ihr werdet auch noch sehen, wenn ihr das Buch lest, was hat denn diese gruselige Szene mit der Beratung zu tun? Die Beratung hier heißt East Coast Consulting, ECC. So, und das ist hier halt so, dass wir hier eine Leiche haben in einer Wanne und was ich auch immer spannend fand, als ich das erste Mal in der Rechtsmedizin war, dass da eben nicht diese Grabesstille herrscht, wie man das ja immer so kennt von den Serien, sondern dass es da eigentlich, ich meine, die kneifen da die Brusthöhle auf mit so großen Zangen, die machen die Bauchhöhle auf, die sägen den Schädel auf, also hier wird die Haut so abgeschnitten, dann Haut über das Gesicht drüber, Schädel aufgesägt, Gehirn raus. Das oszillierende Säge kennt jeder von dem Film Hannibal. Das macht natürlich unglaublich Krach. Und das ist also deutlich lauter, als man denkt. Mich hat das immer eher so an eine, na sagen wir mal, Autowerkstatt erinnert da drin. Und diese Faszination, die versuche ich natürlich da auch in den Thrillern reinzubringen, weil viele das eben, wie das so in der Rechtsmedizin aussieht, gar nicht wissen. Ich hatte ja die erste Obduktion bei Michael Zokos, mit dem hatte ich ja mal ein Buch geschrieben über spektakuläre Todesfälle, dem Tod auf der Spur. Und da lag auch ein junges Mädchen tot auf dem Obduktionstisch und die ist durch auf einer Klassenfahrt tot umgefallen. Und alle fragten sich, warum. Und dann ist den Rechtsmedizinern, dem Michael Zokos, aufgefallen, dass die so lange Finger hatte. Und das ist Spinnengliedrigkeit, nennt sich Marfan-Syndrom. Beim Marfan-Syndrom ist die Herzaorta brüchig. Und dadurch kann man eben, kann es dazu kommen, dass die aufreißt und man dann innerlich verblutet. Das hat der also, der Zokos, wirklich an der Länge der Finger hat er das festgestellt, was die ganzen Notärzte nicht rausgefunden haben. Fand ich damals schon sehr faszinierend, auf diese schnelle Art und Weise das rauszufinden. Das geht natürlich nicht immer so, aber das war eine faszinierende Geschichte. Genauso wie die Sache, wo mir gesagt wurde, pass auf, Veit, wir sind hier nicht im OP, im Obduktionssaal. Ja, weiß ich selber, warum. Ja, im OP ist es so, wenn dir schlecht wird, weil dir kann ja schlecht werden, wenn du kein Blut sehen kannst, du stehst da oft als Arzt im Praktikum oder so, stehst du da und musst so Haken halten, um die Wunde offen zu halten. Nennt man Haken halten und Maul halten. Und dann stehen ganz viele Leute hinter einem. Und es kann eben auch passieren, dass dir schlecht wird und du das Bewusstsein verlierst, weil es auch unheimlich warm ist. Und da sagt man immer, fall nach hinten, da stehen genug Leute hinter dir. Fall bloß nicht nach vorn in die sterile Leiche, in die sterile Operationswunde, eben nicht in die Leiche, sondern in die Person, die operiert wird. Und im Obduktionssaal ist es genau umgekehrt. Da heißt es, fall bloß nicht nach hinten, da sind Stahltische und Keramik und alles scharfkantig. Fall nach vorn in die Leiche, da ist es weich. Ich habe da einen gesehen, dem ist seine Brille in die Leiche reingefallen. Die wollte er auch nicht wieder haben. Also das ist dann teilweise auch ein bisschen grotesk, was da so passiert. Und was eben auch ganz spannend ist, das sind diese ganzen Sachen, die in den Beratungen passieren. Und da werden wir uns gleich nochmal in der nächsten Folge mal zwei Personen, also bleibt auf alle Fälle dran, anschauen. Wir werden das Geheimnis mit dem Prolog nicht lüften, das müsst ihr selber lesen, das würde die Spannung verderben. Aber wir werden uns einfach mal ein paar Kleinigkeiten noch in der nächsten Folge anschauen. Und zwar Christian König, wie der da den ersten Tag bei ECC hat. Und das kann ich euch schon mal sagen, das ist relativ stressig, was ihm da blüht. Und wir lernen die Ermittler kennen. Das sind Kommissar Deckard und Sophie. Frank Deckard und Sophie, ich glaube, die hat gar keinen Nachnamen. Muss ich mal gucken, ob die der Nachnamen gegeben hat. Sophie ist auch Rechtsmedizinerin. Die spielt ja auch dann ab Tränenbringer auch in den Clara Vidalis Büchern eine Rolle. Deckard kommt auch ab und zu mal vor. Und bei denen ist nicht so ganz klar, wird aus denen nochmal was? Kommen die zusammen oder nicht? Wer Clara Vidalis liest, der weiß, dass sie zusammenkommen oder nicht zusammenkommen. Ich will jetzt gar nichts verraten. Und was habe ich hier noch? Das ist auch noch mal im Odenwald, war ich da mal, hatte ich da eine Lesung. Genau, Haken halten und Maul halten. Hier auch noch ein witziger Spruch. Es gab mal, man nennt ja Leichen, die faul sind. Also wirklich verfault, sind faule. Leichen, die hängen, sind Hänger. Also wir haben jetzt noch zwei Faule und drei Hänger. Das hört man da ab und zu. Finde ich auch eine interessante Beschreibung. Und Dann ist mal ein Mann gefunden worden, der war von seiner Frau geschieden und der lag dann auf der Couch und war verfault, die Leiche. Und da sagte die Frau, das wundert ihn nicht, der hat auch schon zu Lebzeiten immer faul auf der Couch gelegen. Also ja, die Ehe, die war offenbar nicht mehr so richtig erfrischend. Aber da stand dann auch im Polizeiprotokoll, lag faul auf der Couch. Dies habe er laut Aussage der Ehefrau auch schon zu Lebzeiten getan. So, das war Skin Teil 1, bleibt dran, also von Hängern und von Faulen könnte man sagen, das könnte ja fast mal ein Buchtitel sein. Also bleibt dran mit neuen, kommen noch ein paar neue Anekdoten, ein paar Lesepassagen aus Skin. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bitte liked dieses Video, verbreitet es, abonniert den Kanal, schreibt eine schöne Bewertung, wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne bei iTunes und schreibt auch noch rein, was ihr euch in Zukunft gerne für Inhalte wünscht, auch gerade in diesem Crime-Time-Segment vom Total is to Sell Podcast. Ihr wisst ja auch, am 1.4. erscheint Clara Vidalis Nummer 7, Blutgott, überall zu bekommen, und schaut euch auch auf Facebook und Instagram die Kampagnen dazu an. Es gibt Gewinnspiele. Ihr könnt auch eine exklusive Teilnahme am Blutgott VIP-Event im Berlin Dungeon Ende März gewinnen. Bleibt dran, hier ist euer Fight. Nachher geht's weiter mit Skin Teil 2.
Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold.